Wir wollen heute in unserer Samuel-Reihe über Saul sprechen. Weil Saul in den Samuel-Büchern ein ganz wichtiger Charakter ist. Und ich glaube, wir können ganz, ganz viel von Saul lernen. Und Saul hat seinen Auftritt in der Bibel eigentlich bekommen aus dem Grund, den wir am Dienstag besprochen haben, nämlich aus 1. Samuel Kapitel 8, wo das Volk Gottes nach einem König jammert und sagt, wir wollen einen König haben. Warum? Weil alle anderen um uns herum haben einen König. Wir wollen auch gerne jemanden haben, den wir angreifen können, antatschen können so ein bisschen. Ist ja immer schön, wenn man einen Leiter hat, zu dem man kommen kann und auch mal hinfassen darf und sagt, der ist ja wirklich da. Und das wollten die. Und das Traurige daran war, dass Gott eigentlich gesagt hat, ich will das aber eigentlich nicht für euch. Weil ich will euer König sein. Ihr könnt mich zwar nicht anfassen in dem Moment, ihr könnt auch nicht so mir begegnen, wie ihr das vielleicht immer gerne hättet. Und ich bin auch ein anderer Gott wie alle anderen Götter um mich rum und alle anderen Völker um euch rum. Aber am Ende macht, da gehen wir nachher nochmal ein bisschen im Detail drauf rein, aber am Ende sagt Gott, okay, ich will es zwar nicht tun, aber ich werde es tun. Und er warnt sie, da haben wir am Dienstag auch drüber gesprochen, und sagt, was es eigentlich bedeutet, was es für negative Konsequenzen hat, diese Königsherrschaft, die sie sich eigentlich wünschen. Und weil Gott aber trotzdem sagt, okay, ich möchte meinem Volk begegnen, lenkt er ein und sagt, ihr kriegt einen König. Und genau darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, nämlich über das Thema Saul wird König. Und ich finde es spannend, ihr kennt mich in der Zwischenzeit, ich liebe ja so diese Nebensätze in der Bibel und ich finde es toll, wie Saul einfach eingeführt wird in die Bibel. Wir hören nichts von ihm bis 1. Samuel 9, Vers 2. Und da lesen wir Folgendes. Sein Sohn, also es geht davor, ging es kurz um seinen Vater, Kisch. Sein Sohn Saul war ein stattlicher junger Mann, der am besten aussehende Mann in ganz Israel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das wäre auch ein schöner Titel, den man tragen kann. Der bestaussehendste Mann Deutschlands zum Beispiel. Bin ich nicht, aber wäre cool, wenn das so in meiner Vita drinstehen würde. Er war einen Kopf größer als alle anderen im Volk. Wir sehen hier eine ganz spannende, unheimlich menschliche Beschreibung, wie Menschen sich gerne einen Leiter manchmal vorstellen. Der muss gut aussehen, der muss alles können. Am besten die eierlegende Wollmilchsau sein und einer, zu dem ich hochgucken kann oder hochgucken muss vielleicht sogar. Und wir lesen das bei Saul, und dass er war größer wie alle anderen. Er war so der Mr. Nice Guy. So. Er war so dieser, ja, ich bin's. Aber nur außen. In seinem Inneren, das gucken wir uns später noch an, war das nicht so. Und wir lesen hier weiter, Saul bekommt einfach mal so einen 0815 Auftrag. Nämlich da heißt es, eines Tages brachen Kisch, das ist sein Vater, dem Vater von Saul, die Eselinnen aus. Und er befahl seinem Sohn Saul, nimm einen Knecht mit und mach dich auf die Suche nach den Eselinnen. Saul, ein schöner, großer Mann, soll sich auf die Suche nach Eseln machen. Das klingt ja gar nicht königlich, oder? Also so als zukünftiger König würde ich sagen, ich schicke den Diener. Warum soll ich selber nach den blöden Eseln gucken? Wir sehen einen Mensch, der eine heftige Ausstrahlung gehabt hat und er bekam einen wichtigen Auftrag. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du liest, dass der Esel suchen muss. Also mir beim ersten Lesen dachte ich mir, so wichtig klingt der Auftrag für mich eigentlich gar nicht. Aber er kriegt einen wichtigen Auftrag von seinem Vater, die Esel wiederzufinden. Warum? Esel waren damals vielseitige Nutztiere und egal wie arm eine israelitische Familie war, sie besaß mindestens einen Esel. Und entsprechend war das ein ganz tragisches Ding, wenn einer von diesen Eseln verloren gegangen ist. Und je mehr du von diesen Eseln hattest, desto eher, kann man sagen, warst du wohlhabend. Wir lesen hier von einer Mehrzahl. Es waren mehrere Esel. Also Dingsverlust gehabt, der verloren geht. Also doch ein wichtiger Job. Und ich glaube, das passiert uns auch ganz oft in unserem Leben, dass wir so alltägliche Dinge und Momente und Ereignisse in unserem Leben so als gewöhnlich und normal wegtun und manchmal nicht erkennen am Anfang, was da für eine göttliche Absicht dahinter steckt. Dass Gott manchmal mit alltäglichen Dingen einen Plan verfolgt, den wir im Vorfeld gar nicht sehen. Ich habe aufgehört zum Beispiel, wenn ich im Stau stehe, mich zu ärgern, dass ich zu spät komme. Warum? Weil ich habe schon so oft erlebt, dass ich dann, dass plötzlich in dem Moment, als ich dann dort ankomme, jemand aus einer Parklücke raushört, wo alles sonst zu war. Und ich mir gedacht habe, und ich habe mich vorher noch geärgert und dachte, solche Idioten auf der Straße, können die nicht fahren? Ey? Und also so Stau auf der Straße, das ist so mein persönlicher Wachstumsgrad, den Gott mir immer wieder mal gibt, wo er sagt, hier Sven, das sind jetzt 20 Autos, die können nicht Auto fahren und du darfst das jetzt aushalten lernen. Und ich stehe da und ich bin hart geprüft und ich versage oft. Aber dann merke ich wieder, hey, in diesen alltäglichen Dingen, ein Stau, hat sich plötzlich eine Tür für mich aufgetan. Und das ist total interessant. Weil wir das ganz oft abtun. Und weil wir ganz oft vergessen, dass in diesen alltäglichen Momenten göttliches Potenzial steckt, Dinge freizusetzen in unserem Leben. Und ich lade dich ein, nimm dir mal kurz einen Moment und denk mal einfach in den letzten Wochen an gute und nicht so gute Ereignisse in deinem Leben nach und überleg mal, ob du deine göttliche Absicht erkennen kannst. Vielleicht kannst du sie jetzt gerade auch noch nicht erkennen, aber sie kann darin stecken. Und Saul und sein Knecht, sie gehen los und dann suchen die erstmal. Und die laufen überall hin. Also in der Bibel wird es mit 3 Sätzen abgetan, aber die waren mindestens 1-2 Wochen unterwegs. Und sie kommen und sie suchen und sie finden diese Esel nicht. Irgendwann kommt Saul auf den Gedanken, oh, ich glaube, mein Vater ist wahrscheinlich sehr viel trauriger jetzt, dass ich irgendwie verloren gegangen bin, wie die Esel. Und sagt zu seinem Diener, komm, wir brechen hier ab, wir fahren nach Hause oder wir gehen nach Hause und wir lassen den ganzen Kram. Warum? Papa freut sich mehr, wenn ich wieder daheim bin, wie wenn die Esel da sind. Und der Knecht hat aber eine Idee und sagt, komm, bevor wir aufgeben. Und ich finde es so interessant, weil wir Menschen sind ganz oft auch so, dass wir kämpfen und wir machen und wir tun und wir denken, es geht nichts vorwärts. Und so kurz vor unserem Durchbruch geben wir ganz oft auf. Und ich frage mich manchmal, wenn ich die Chance habe, will ich Gott mal fragen, wenn ich mal vor ihm stehe und die Gelegenheit hätte, würde ich ihn gerne fragen, ob er mir diese Situation in meinem Leben zeigt, wo ich einen Mühe zu früh aufgegeben habe. Wahrscheinlich würde es mich traurig machen, weil ich denke, krass, was da alles für Potenzial da war. Aber ich weiß, dass Gott am Ende immer zum Ziel kommt. Und wir lesen ab Vers 9 weiter. Wenn die Menschen, also er schlägt vor, wir sind gerade an dieser Stadt, wo Samuel lebt, und dann gehen zum Seher, denn die heutigen Propheten wurden früher Seher genannt. Der Vorschlag ist gut, sagte Saul zu seinem Knecht. Komm, lass uns gehen. Und sie machten sich auf den Weg in die Stadt, in der Mann Gottes lebte. Als sie den Aufstieg zur Stadt hinaufgingen, begegneten ihnen ein paar junge Frauen, die kamen, um Wasser zu holen. Saul und sein Knecht fragten sie, ist der Seher heute hier? Ja, antworteten sie. Er ist gerade vor dir angekommen, um an einer öffentlichen Opferfeier oben auf der Anhöhe teilzunehmen. Beeilt euch, damit ihr ihn noch erreicht, bevor er auf den Berg geht, um zu essen. Die Gäste werden nicht anfangen, bevor er da ist und das Essen gesegnet hat. Geht jetzt, dann werdet ihr ihn noch antreffen. Saul und sein Knecht wollen zu Samuel, dem Propheten und Seher, wie er damals auch genannt wurde, um so einen Tipp zu bekommen. So nach dem Motto, wo soll ich denn suchen? Vielleicht kennt ihr das Spiel noch, Blinde Kuh ist, glaube ich, wo man doch immer mit heiß und kalt und warm und so dann so Hinweise gibt, wo ich suchen muss. Und ich glaube, genau das war ihr Ziel. Sie haben gesagt, ja, gib uns mal so eine ungefähre Region, wo die Esel abhängen, damit wir da dann gucken können, ob wir sie finden. Und diese Begebenheit, dass Saul seinem Knecht nachgibt und sagt, ja, okay, eigentlich macht es vielleicht nicht so viel Sinn, aber lass es uns trotzdem probieren, ist der Startpunkt für eine Begebenheit, die Sauls komplettes Leben verändern wird. Warum? Weil Gott hat einen Plan für jeden von uns und arbeitet ganz oft im Hintergrund an Dingen, die wir jetzt noch nicht sehen können. Ich habe das letztes Jahr erlebt, so im Oktober ungefähr war das, so September, Oktober hatte ich eine ganz schwierige Phase in meinem Leben, weil ich hatte mehrere große Baustellen und all diese Baustellen waren so, dass ich gesagt habe, andere Menschen treffen gerade Entscheidungen für meine Zukunft. Und ich bin nicht so gut darin, das auszuhalten. Ich habe gerne selber so die Optionen im Blick und die Entscheidungen auch so ein bisschen in der Hand und sage, konnte ich dort nicht. Mein Teil der Entscheidung war gefallen, aber ob das angenommen wird, was ich entschieden habe, lag in anderen Händen. Und das hat bei mir was ausgelöst. Ich hab Stress gehabt plötzlich. Der hat sich so ausgeartet, dass ich zu Hause auf meinem Sofa gelegen bin und ich plötzlich Schwindelanfälle gehabt habe und meine ganze Wohnung sich um mich gedreht hat und ich war wirklich komplett ausgenockt und ich weiß nicht, ob ich 5 Minuten, 10 Minuten, eine halbe Stunde einfach nicht mehr da war und wieder wach wurde, schweißgebadet da lag und einfach nicht wusste, was war jetzt das eigentlich gerade. Ich bin zum Arzt gegangen und der Arzt guckt mich an und sagt, okay, machen wir erstmal so ein Langzeit-EKG, erstmal alle Sachen so gemacht, sagt, alles gut, Herz super, alles top. Er fragt mich der Arzt, haben Sie Stress? Sag ich, bin Pastor. Ich arbeite mit Menschen. Nein, ich habe doch keinen Stress. Aber ich hatte selber emotionalen Stress. Ich hatte Stress, den ich nicht bewältigen konnte und mein Körper hat irgendwann gesagt, ich kling mich mal aus, es geht nicht anders. Diese Baustellen, die ich hatte, waren zum Beispiel die Frage, wird der Campus Heilbronn Teil der Mosaic Family oder nicht? Wir haben unser Ja gegeben, wir haben auf das Jahr der Family gewartet, ob es kommt oder nicht. Es war zum Beispiel die Frage, dass ich meine Bachelor-Thesis, die ich Anfang des Jahres geschrieben habe, ob ich denn das Thema, das ich gerne schreiben möchte, ob ich das schreiben darf oder nicht. Und ich habe dort 3, 4, 5 Wochen auf eine Antwort-E-Mail gewartet für ein Ja geht oder Nee, such dir was anderes. Es kam nicht. Ich habe ganz stark mir die Frage gestellt, bin ich eigentlich ein, was, wie auch immer man einen guten Pastor definiert, bin ich ein guter Pastor? In meinen Augen war ich es nicht zu diesem Zeitpunkt. Weil ich gesagt habe, alles, was ich mache, ich sehe keine Frucht da drin. Oder nicht die Frucht, die ich mir gern wünschen würde. All das waren so Fragen, die da waren. Dann ging es so weit, Kaufmann gelernt und gesagt, komm, ich gehe wieder in diesen Bereich rein und verkaufe Leuten irgendwelche Dinge. Und das Krasse war, irgendwann habe ich zu Gott gesagt, Gott, ich kann nicht mehr. Und das hat mich mit diesen Attacken, das hat mich so fertig gemacht. Und ich lag wirklich da und dachte, das kann ja nicht sein, dass mein Job mich zu einem körperlichen Wrack macht. So stelle ich mir Reich Gottes eigentlich nicht vor. Das sind irgendwelche Dinge nicht richtig gerade. Und dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, ich kann nicht mehr, bitte kümmere du dich drum. Und das Krasse war, innerhalb von wenigen Wochen hat Gott jede einzelne Baustelle aufgelöst. Ich erinnere mich noch, wir waren am Männertag letztes Jahr im November in Ulm und Pastor David kam und sagte, hey Sven, wir müssen uns nächste Woche treffen. Die Ampeln stehen auf grün, Heilbronn wird Teil der Mosaic Family. Und es war erstmal so, boom, krass, Halleluja, so gut. Dann bin ich eine Woche später, bin ich dorthin gekommen, habe mit David dieses Gespräch gehabt und David kommt und sagt, hey Sven, es haben sich in den letzten Wochen Dinge ergeben, dass eben Sam, der heute in Ulm verabschiedet wird, gesagt hat, er möchte einfach weiterziehen und der Simon Garrecht, der lange Zeit in Stuttgart Mitleiter oder Mithauptpastor, Campuspastor, wie auch immer wir es nennen wollen, gesagt hat, hey, ich möchte gerne reduzieren, weil mein Apologetikprojekt einfach so durch die Decke geht und ich nicht mehr so viel Zeit habe. Und David hatte vorher nicht viele Optionen und plötzlich hat er sehr viele Optionen, die er bewegt hat mit seinem Team, mit Gott und kam zu mir und sagte, hey Sven, ich sehe in dir, dass du ein guter Pastor bist. Und ich sehe in dir, dass du in dieser Phase, wo wir jetzt gerade zum Beispiel in Pforzheim sind, sagst, dass du sehr gut dort hineinpassen wirst. Und deswegen würde ich dich fragen, ob du dir vorstellen könntest, neben Heilbronn Pforzheim auch noch mitzutragen und mitzuleiten und mitzugestalten. Und das war für mich so ein Moment von, ich habe aufgehört oder aufgegeben und dachte, ich bin kein guter Pastor und als ob Gott das in mir sieht. Und plötzlich kommt er und sagt, ich sehe nicht nur das, ich erweitere dein Gebiet. Und in anderen Bereichen, dann kam in der gleichen Woche kam eine E-Mail von meiner Akademie, die gesagt hat, hey Sven, dein Thema, wow, so ein krasses Thema, schreib bitte darüber und guck, dass du in dem Rahmen bleibst, den wir dir gesetzt haben, weil du könntest noch viel mehr darüber schreiben. Und das Krasse, in diesem Moment, wo all diese Baustellen sich aufgelöst hatten, war auch dieses Körperliche plötzlich komplett weg. Ich habe seither keine Schwindelattacken mehr gehabt und ich hab Stress immer noch. Also ich bin jede Woche ungefähr 700-800 Kilometer auf der Straße unterwegs und fahre zwischen Heilbronn, Ulm und Pforzheim hin und her. Und das ist, aber ich liebe es. Es ist cool zu sehen, was hier passiert, zu sehen, was in Heilbronn passiert, was in Ulm passiert, durch das, was ich tue. Und das, was ich nicht gesehen habe in diesem Moment, war, wie Gott im Hintergrund Dinge vorbereitet hat, die ich nicht gesehen habe. Ich habe nicht gesehen, dass ein Sam seine Kündigung eingereicht hat. Ich habe nicht gesehen, dass ein Gary seine Kündigung eingereicht hat. Ich habe nicht gesehen, dass ein David am Planen ist mit dem ganzen Gemeindeleitungsteam zu sagen, hey, wen können wir jetzt wo hinsetzen mit diesen Optionen, die wir haben. All das habe ich nicht gesehen. Was ich gesehen habe, war, Gott, du hast mich, glaube ich, verlassen. Im Hintergrund passieren, die passieren nicht nur bei mir, sondern sie passieren bei jedem von uns. Und wir lesen das, wenn wir weitergehen, auch bei Samuel. In Abvers 15 heißt es, der Herr hatte Samuel aber am Tag zuvor gesagt, morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Gebiet von Benjamin zu dir senden. Salbe ihn zum Anführer meines Volkes Israel. Er wird es vor den Philistern retten, denn ich habe Erbarmen mit meinem Volk und ich habe seine Schreie gehört. Als Samuel Saul bemerkte, sagte der Herr, das ist der Mann, den ich dir angekündigt habe. Er wird über mein Volk herrschen. Es sind diese kleinen Momente, ein Samuel, der kurz vorher in der Stadt ankommt, ein Saul, der dann reinkommt, ein Samuel, der vorher gesagt bekommen hat, hey, geh da und da hin, zu dieser und jener Zeit wird es kommen. Ich weiß nicht, ob ihr, kennt ihr Treasure Hunt, also Schatzsuche? Das ist so ein Outreach, also so ein Evangelisationstool, wo man vorher ins Gebet geht und dann sagt, hey Gott, zeig mir irgendwelche Leute, dann kann man das aufschreiben, eben wie so eine Schatzkarte, das dann mitnehmen. Und ich habe das mal gemacht und es war verrückt, weil ich hatte Leute um mich rum, die hatten wirklich bis ins Detail Augenfarben und Haarfarbe und Klamotten, kurze Hose, lange Hose, also die Farben davon und so. Und ich hatte halt einfach blaues T-Shirt und Brille. Und ich so, wow, danke Jesus, das ist ja gefühlt irgendwie jeder Dritte, den ich jetzt ansprechen könnte. Und das Gebet ist dann, dass du sagst, hey Gott, berühre mich, dass diese Person, also dass du mir diese Person über den Weg schickst, ich das checke und dann für die beten kann. Und dann war ich in Schwäbisch Hall, war das damals, bin ich da durchgelaufen und ich habe ein paar Leute gesehen, die meiner Beschreibung entsprachen. Und dann hat es geheißen, ja, wir sind auf so einem Camp gewesen und da hieß es, wenn wir dorthin gehen, sollen wir immer wieder neu, so anfangen, hey, wir kommen da von so einem Jugendcamp und wir machen da gerade so eine Aktion. Und ich habe, glaube ich, 10 Leute angesprochen, 7 sind in dem Satz, wir kommen von einem christlichen Jugendcamp weggerannt schon. Und ich dachte so, wow, war das wirklich mein Schatz, den ich suchen sollte? Nicht sehr ermutigend. Und auf jeden Fall bin ich weitergegangen und dann habe ich 3 Personen gehabt, für die ich angesprochen habe, die zugehört haben und die gesagt, und ich gefragt habe, hey, für was kann ich für dich beten? Ja, und dann waren es ein paar so ganz alltägliche Dinge. Und dann kam nachher eine Person raus, die kam aus der Apotheke raus und die hatte keine Brille auf, aber die T-Shirt-Farbe hat gepasst. Und ich hatte den Eindruck, Gott sagt zu mir, hey Sven, für die sollte ich auch beten. Und ich bin hin und habe gesagt, hey, sorry, kommt vielleicht ein bisschen komisch jetzt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich für sie beten soll. Haben Sie denn ein Anliegen? Und dann erzählt sie mir, dass sie frisch vom Arzt kommt und eine Diagnose Krebs bekommen hat. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, krasse Diagnose, darf ich für sie beten? Ich glaube an einen Gott, der sie jetzt heilen kann. Ich weiß nicht, ob er es tut, aber ich möchte auf jeden Fall dafür beten. Und die Frau war offen und hat gesagt, ja, kein Problem, machen Sie das. Und dann habe ich für sie gebetet. Und dann habe ich hier, das war so der Trick bei dieser Schatzsuche, dass du am Ende dann den Leuten sagst, hey, sie waren da auf meiner Liste, deswegen habe ich sie angesprochen. Und dann habe ich gesagt, eigentlich habe ich hier so eine Liste, da steht drauf Brille und blaues Oberteil. Jetzt tragen sie keine Brille, aber sagt sie, ja, das ist lustig, sie hat ihre Brille im Auto vergessen. Also sie trägt normalerweise Brille und ich denke mir, wow, hey Gott, du bist so gut und so krass, dass du einfach mir was gezeigt hast, wo ich am Anfang dachte, ja, wow, was fange ich damit an? Und plötzlich passieren Dinge und das sind Leute wirklich angerührt worden und geheilt, also wenn sie nur innerliche Heilung erfahren haben, Gott hat sie in diesem Moment angerührt. Und genau das passiert bei Saul und Samuel in diesem Moment auch. Samuel hat gehört von Gott, hey, da kommt einer um diese Zeit und das wird der König. Saul wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Er war immer noch der hübsche Typ, der Esel sucht. Auch nicht so das, was jeder auf seiner Visitenkarte stehen haben möchte, glaube ich. Aber er kommt dorthin und dass Israel einen König bekommt, habe ich vorhin schon gesagt, war nie Gottes Plan, aber er war trotzdem so gnädig, dass er sich darauf eingelassen hat. Und ich habe das am Dienstag ein bisschen ausführlicher erklärt, was die Konsequenzen sind, aber ich möchte es euch einfach nochmal kurz durchpowern. Samuel hat dem Volk gesagt, wenn ihr einen König bekommt, heult nicht rum, wenn er nachher nicht gut regiert. Und er hat ihnen gesagt, Folgendes wird passieren, wenn ihr den König habt. Nämlich junge Männer werden zum Kriegsdienst eingezogen. Andere junge Männer müssen vor dem Wagen herlaufen des Königs und irgendwie gut aussehen, also so Deko-Artikel-mäßig. Wieder andere müssen Frondienst auf Feldern leisten und werden da keine Freude dran haben. Der König wird die besten Felder und Weingärten ihnen wegnehmen. Der König wird ihren Besitz für seine Zwecke benutzen und sagen, ah, ich bin König, das gehört jetzt mir. Und der König wird 10% ihrer Ernte und Herden als Steuern für sich beanspruchen. All das war die Warnung und das Volk Israel hat gesagt, ja, klingt zwar jetzt nicht so cool, aber wir wollen den König trotzdem haben. Und Gott sagt, wenn ihr den haben wollt, kriegt ihr den, aber wenn ihr dann rumheult, dass er nicht so regiert, wie ihr es euch wünscht, dann werde ich euch nicht zuhören, dann könnt ihr machen, was ihr wollt, dann bin ich habe euch gewarnt quasi. Und Samuel ermutigt Saul, und Saul geht dahin und geht zu Samuel und sagt, hey Samuel, ich vermisse meine Esel, wie sieht's aus? Und Samuel sagt zu ihm, hey, mach dir keine Sorgen um die Esel, weil dir gehört eh alles. Ich weiß nicht, ich finde, das ist so ein komischer Satz, weil der wird auch nicht anders eingeleitet, so dass er kommt und sagt, hey, ich vermisse da die Esel und ich war voll traurig für meinen Vater und so. Und Samuel sagt einfach, du, mach dir keine Sorgen um die Esel, dir gehört eh alles. Und Samuel ermutigt Saul, dass er sich keine Gedanken um diese Esel machen muss. Warum? Weil Gott sich bereits darum gekümmert hat. Und dann teasert er an, dass ihm schon alles gehört. Und die Reaktion von Saul darauf zeigt uns ganz viel von seinem Charakter. Hört mal rein, ab Vers 21. Saul antwortete, aber ich stamme doch nur aus Benjamin, dem kleinsten Stamm in Israel. Und meine Familie, die unbedeutendste Familie des Stammes. Warum sagst du so etwas zu mir? Also warum sagst du zu mir, dass mir eigentlich alles gehört? Ich bin doch nichts. Ich kann doch nichts, außer vielleicht gut aussehen. Samuel brachte Saul und seinen Knecht in die Halle und ließ sie an der Stirnseite des Tisches vor 30 geladenen Gästen Platz nehmen. Ihr wisst, wer an der Stirnseite sitzt, das ist der Hausherr. Das ist der im Restaurant die Rechnung bezahlen muss am Ende des Tages. Deswegen versuche ich immer nicht an der Stirnseite zu sitzen. Aber es ist der wichtigste Mann im Raum, der an der Stirnseite des Tisches sitzt. Und dann geht es noch weiter. Er sitzt nicht nur da, sondern dann wies er den Koch an, bring das Stück Fleisch her, das du zurückbehalten solltest. Der Koch brachte ein besonders gutes Stück Fleisch herein und legte es vor Saul. Nimm es und iss, sagte Samuel. Ich habe es schon für dich zurücklegen lassen, als ich die anderen einlud. Da aß Saul an jedem Tag mit Samuel. Wir sehen einen Mann, der sich vollkommen unbedeutend fühlt und denkt, ich kann doch nichts, ich bringe doch nichts, wird plötzlich mit einer Handlung vor einer Gruppe von Menschen hervorgehoben und gesagt, hey, du bist etwas Besonderes. Du kriegst das beste Stück Fleisch. Du hast den Ehrenplatz an der Stirnseite. Alle anderen habe ich extra vorher eingeladen. Du bist mir in die Arme gelaufen, aber du kriegst den besten Platz. Und wisst ihr, es gibt ja in dieser Aussage von Saul, sehen wir ein Problem, mit dem Saul sein ganzes Leben lang kämpft. Mit Minderwert. Ich weiß nicht, ob du schon mal dich unterhalten hast mit so Model-Typen, die wirklich, wirklich sehr schön sind und die oftmals auch nur darauf reduziert werden. Die Menschen haben ganz oft ein riesiges Minderwertigkeitsgefühl, weil sie am Ende des Tages darauf reduziert werden, dass sie gut aussehen. Und dann tun sie noch mehr darum, gut auszusehen, einfach nur, um diesen Minderwert zu füllen und zu sagen, ich habe doch noch ein bisschen mehr, ich kann doch noch ein bisschen mehr. Und wir sehen das bei Saul immer wieder. Saul schwankt sein ganzes Leben zwischen seinen Gefühlen und seinen Überzeugungen. Seine Familie sei unbedeutend und kommt aus dem kleinsten Stamm. Wir haben es vorhin gehört, sein Vater war tendenziell ziemlich reich, weil er nicht nur einen, sondern mehrere Esel hatte. Also so ganz unbedeutend kann diese Familie nicht gewesen sein. Aber dieser Satz, dass er aus dem kleinsten Stamm kommt, fand ich persönlich sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht genau, ob ihr den Grund vor Augen habt, warum Benjamin der kleinste Stamm war von allen. Sie können es nachlesen, ich habe es nachgelesen, ich habe geweint gestern beim Lesen, weil ich mir dachte, wow, das ist für mich wieder der Grund, warum die Bibel keinen menschlichen, also so in der Planung keinen menschlichen Autor haben kann, weil ein Mensch würde das nicht reinschreiben. In Richter 19 bis 21 wird die Geschichte erzählt, warum der Stamm Benjamin quasi ausgelöscht wurde. Und da geht es um einen Typen, der ein Levit, der hat eine Nebenfrau und die Nebenfrau ist irgendwie angepisst und läuft weg und zu ihrem Vater nach Bethlehem nach Hause. Und nach ein paar Monaten denkt er sich, ja komm, ich guck mal nach meiner Nebenfrau und versuche sie wieder nach Hause zu holen. Es geht ein bisschen hin und her, mit dem Schwiegervater mehrere Trinkgelage, alles super. Irgendwann schafft es dann, seine Frau mitzunehmen, auf dem Esel sitzt und nach Hause zu, oder Richtung Heimat zu reiten. Und dann kommen sie in dem damaligen Jerusalem an und sagen, aha, eigentlich wäre es Zeit, irgendwo einzukehren. Und dann sagt dieser Levit, ja, aber hier leben keine Israeliten. Lass uns wohin gehen, wo Israeliten wohnen, die sind gastfreundlicher. Und dann gehen sie weiter in einen Ort, der heißt Gibea, der von Benjaminitern bewohnt wurde. Und sie stehen am Marktplatz und sagen, hey, wir bräuchten eine Übernachtungsmöglichkeit. Wir haben alles dabei, wir brauchen nichts, nur ein Bett. Und keiner nimmt sie an. Sagt, nee, kein Bock, kein Platz, keine Zeit. Dann kommt ein alter Mann von der Arbeit und sagt, hey, das ist nicht okay, dass ihr hier spät abends noch alleine rumhängt. Komm, ihr dürft bei mir übernachten. Und jetzt wird es richtig wild. Dann kommt mitten in der Nacht, die trinken ein Gläschen Wein und plötzlich donnert es an die Türe und es kommen mehrere Männer, die Bibel beschreibt sie als sehr furchtbare und ungute Menschen und sagen zu dem alten Mann, bring uns deinen Gast raus, wir wollen ihn vergewaltigen. Männer, die einen Typen vergewaltigen wollen. Schon weird. Und dann geht's los und dann geht der alte Mann raus und sagt, hey, das ist mein Gast, das ist nicht okay, dass wir das machen. Ihr könnt meine Tochter haben, die ist Jungfrau und seine Nebenfrau. Und ihr dürft die ganze Nacht dürft ihr machen, was ihr wollt und dürft sie vergewaltigen, solange ihr wollt. Die Bibel beschreibt es dann und sagt, sie wurde so sehr vergewaltigt, am nächsten Morgen ist sie tot auf der Schwelle zusammengebrochen. Im Stamm einfach ein Teil von diesem Körper. Und ich denke mir, wow, ekelhaft. Ekelhaft finde ich allein schon den Gedanken, dass er seine Frau dahin gibt und der alte Mann seine Tochter sagt, vergewaltigt die, das ist schon schrecklich genug. Aber, und dann geht ein großer Kampf los, wo 11 Stämme gegen den Benjamin-Stamm anfangen zu kämpfen und den bis auf 600 Leute nachher niedermachen. Lest es nach, es ist krass. Und das ist die Geschichte, warum der Stamm Benjamin, der kleinste und unbedeutendste Stamm ist. Warum? Weil sie sich so sehr gegen Gottes Gebote versündigt haben, dass Gott gesagt hat, am liebsten würde ich euch komplett auslöschen. Aber ich lasse noch so einen kleinen Überrest übrig, weil ich hoffe, dass ihr wieder umkehrt. Und wie krass ist Gott, dass er dann aus genau diesem Stamm sagt, das wird der erste König. Heftig, oder? Gott nimmt manchmal unbedeutende Dinge und macht sie zu etwas Gutem, zu etwas Großem, zu etwas, was Potenzial hat. Und wir sehen nachher in der Geschichte von Saul, dass sein Potenzial da war, aber dass es nicht genutzt hat. Und wir sehen es, obwohl Gott Saul berufen hat, und seinen Auftrag, oder er einen Auftrag für sein Leben hatte, kämpft er ständig mit Eifersucht, Unsicherheit, Arroganz, Impulsivität und Betrug. All diese Dinge sind immer wieder da. Und warum sind sie da? Weil Saul sein Herz nie 100% in der Liebe Gottes zur Ruhe kommen lassen hat. Saul hat nie wirklich gesagt, Gott, ich gebe mich dir zu 100% hin. Er hat immer diesen kleinen Rest für sich behalten und gesagt, nee, ich kann es besser. Ich weiß es besser, ich mache es besser. Über den Fall von Saul, das schauen wir uns in den nächsten Wochen nochmal an, aber es geht an der Stelle weiter in Kapitel 10, Vers 1. Dann heißt es, dass Samuel nahm ein Fläschchen Öl und goss es über Sauls Kopf aus. Er küsste ihn und sagte, ich tue das, weil der Herr dich zum Anführer seines Volkes gesalbt hat. Auch hier eine öffentliche Veranstaltung, wo das passiert. Und ich finde es so faszinierend hier, wenn ein israelitischer König den Thron bestiegen hat, dann ist er nicht nur gekrönt worden, sondern auch gesalbt. Warum? Weil er hatte zwei Aufgaben. Die Krönung war seine politische Einsetzung und die Salbung war seine geistliche Einsetzung, dass er der Vertreter des Volkes Gottes vor Gott war und umgekehrt. Dass Gott zu ihm spricht und er dann zum Volk spricht und andersrum, das Volk spricht zum König und der König dann wieder zu Gott. Und ein König ist immer von einem Propheten oder von einem Priester gesalbt worden und es gab für diese Salbungsmomente, hat Gott ein spezielles Salböl bestimmt und gesagt, das sind ganz verschiedene Inhaltsstoffe drin, die auch nur für die Salbung von Leitern und Königen bestimmt sind. Es gibt in Exodus gibt es die genaue Auflistung, wie viel Weihrauch, wie viel Myrrhe, wie viel Zeug da alles drin ist und diesen Nebensatz, dass damit nicht Hinz und Kunz gesalbt werden darf, sondern nur die von Gott vorherbestimmten zu salben sind. Warum? Und das hat bei mir was ausgelöst, als ich das damals gelesen habe, weil ich dachte, ich war nämlich auch so ein Typ, der gerne mal mit so einem Fläschchen Salböl rumgegangen ist und hier, da ein bisschen gesalbt, da ein bisschen gesalbt, da ein bisschen gesalbt. Und plötzlich dachte ich, warte mal, Gott sagt, das soll ich gar nicht machen. Zumindest nicht. Und das Schlimme war, ich habe mir mal sagen lassen, dass es so eine 1:1 Mischung von der Apotheke war, wie es in der Bibel drinsteht. Und dann dachte ich, wie viele Leute habe ich nicht zum Guten gesalbt wahrscheinlich. Aber Gott ist zum Glück gnädig, Halleluja. Und das Krasse ist aber, es ist jetzt nicht nur so, wie ich das gemacht habe, dass ich so ein Kreuz auf die Stirn gemalt habe und ein paar nette Worte gesagt habe, sondern dieses Öl wurde über den Kopf drüber gegossen. Das heißt, und angezogen, die ganzen Klamotten waren nachher ölig und so, es war ein krasses Symbol. Aber was hat es denn symbolisiert? Es hat symbolisiert die Gegenwart und die Kraft des Heiligen Geistes im Leben von dir. Und diese Salbungszeremonie hatte noch einen zweiten Akt. Nämlich es sollte den Gesalbten immer wieder daran erinnern, welche Verantwortung er vor Gott und vor seinem Volk hat. Was für eine Aufgabe er hat. Und dass er das Volk oder seine Aufgabe nicht in seiner Weise machen soll, sondern immer in der göttlichen Weise. Und wieder Gott fragen soll. Und diese Hingabe an Gott zu sagen, hey Gott, wie würdest du es machen? Was ist für dich auf dem Herzen gerade für diese, in unserem Fall, für diese Kirche zum Beispiel? Was machen alle anderen, was hast du für andere Pläne für die anderen Leute, sondern was planst du für uns, für diesen Campus, für das? Und wir können uns ganz schnell in guten Aufgaben verstricken, gar keine Frage, und es ist nicht alles falsch. Aber vielleicht nicht alles für uns. Und das ist ein wichtiger Gedanke, den wir auch immer wieder uns verstehen müssen, warum man manche Sachen machen kann, die gut sind, und aber keine gute Frucht passiert. Und manchmal macht man Dinge nicht, die man hätte machen sollen. Warum? Weil man gedacht hat, es passt jetzt nicht. Und Saul hat all das erlebt und dann kriegt er ein prophetisches Wort. Und ich liebe prophetische Worte, weil sie in dem Fall so deutlich sind und Gott zu ihm sagt, sag ihm das, damit er checkt, wenn es passiert, dass es alles eine vorherbestimmte Kiste ist. Samuel erzählt ihm, was jetzt passieren wird. Er sagt ihm, du wirst jetzt dort und dort hingehen. Wir lesen das gleich auch ein bisschen noch nach. Und dann kommt in Kapitel 10 ab Vers 9 oder 8, ist es, nee, 8 oder 10 oder vielleicht egal, könnt ihr es nachlesen, wie das dann all das, was Samuel davor prophezeit hat, auch Schritt für Schritt genauso passiert ist. Und Saul dadurch checkt, okay, Gott ist wirklich auf meiner Seite. Und am Anfang ist Saul auch auf Gottes Seite. Er entscheidet sich nur irgendwann um und sagt, ich weiß es besser wie du. Und macht dann Dinge und schiebt sie wiederum auf andere. Aber wir lesen hier, wenn du heute von mir weggehst, wirst du beim Grab Rahels bei Zelzach im Gebiet von Benjamin zwei Männer treffen. Sie werden dir sagen, dass die Eselinnen, die du gesucht hast, gefunden wurden. Dein Vater sorgt sich nicht mehr um die Eselinnen, sondern macht sich große Sorgen um dich und fragt, was soll ich wegen meines Sohnes unternehmen? Ihr merkt, der Eindruck, den Saul hatte am Anfang, wir hören jetzt auch nach den Eseln zu suchen, weil der Papa sorgt sich jetzt mehr um mich, ist tatsächlich auch so passiert. Wenn du dann weitergehst, zur Eiche Tabor kommst, werden dir drei Männer entgegenkommen, die auf dem Weg zum Heiligtum Gottes nach Bethel sind. Der eine wird drei junge Ziegen bei sich haben, der andere drei Brote und der dritte einen Schlauch mit Wein. Sie werden dich grüßen und dir zwei Brote anbieten und du sollst sie annehmen. Dann wirst du nach Gibea Gottes kommen, wo Wachposten der Philister lagern. Und wenn du in die Stadt kommst, wirst du einer Gruppe Propheten begegnen, die vom Altar auf dem Hügel herabkommen. Sie werden auf einer Harfe, einem Tamburin, einer Flöte und einer Leier spielen. Und sie werden weissagen. Zur gleichen Zeit wird der Geist des Herrn mit Macht über dich kommen und du wirst mit ihnen zusammen prophetisch reden. Du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Wenn diese Zeichen eingetreten sind, dann tu, was du für richtig hältst, denn Gott wird mit dir sein. Geh mir voraus, hinunter nach Gilgal und warte dort 7 Tage auf mich. Ich werde dich dort treffen und Brand- und Friedensopfer mitbringen. Wenn ich komme, werde ich dir weitere Anweisungen geben. Ich finde es ziemlich cool. Da kommt so, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass jemand zu dir kam und sagt, hey, mach das und das und das und dann wird Folgendes passieren. Und ich liebt es, wenn ich weiß, okay, ich kann auf was hinarbeiten und solche klaren prophetischen Eindrücke kommen und du weißt genau, okay, das ist der erste Schritt, das ist der zweite Schritt. Ganz oft kommt es aber nicht so. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, hey, wie kann es eigentlich sein, einen anderen Geist, der Geist Gottes kommt auf Saul oder wird auf Saul kommen und er wird in einen anderen Menschen verwandelt werden. Und er macht trotzdem am Ende so viel Mist. Im Alten Testament ist immer wieder zu lesen, dass der Geist Gottes für eine gewisse Zeit über Menschen kam. Für eine Aufgabe. Für manchmal so ein Ding, manchmal mehrere, manchmal eine ganze Zeit. Aber dass sich dann der Geist Gottes auch immer wieder zurückgezogen hat und sich auf jemand anderem gelagert hat. Warum? Der Geist Gottes gab in diesem Moment den Leuten, diesen Menschen, die diese Salbung auf sich hatten, die Kraft, die Aufgaben, die Gott für sie vorbereitet hat, auch zu erleben, auszufüllen, zu erreichen. Und er bewirkt aber auch, also nicht nur die Kraft, aber was der Geist Gottes im Alten Testament nicht gemacht hat oder nicht immer gemacht hat, war, dass er auch die Früchte des Geistes automatisch mitgegeben hat. Selbstbeherrschung zum Beispiel. Und das ist so eine Frucht, die wir bei Saul am Ende des Tages nicht sehen. Wir sehen bei Saul im Bereich Selbstbeherrschung ganz, ganz viel Defizit. Und man könnte jetzt meinen, ja, aber Geist Gottes ist doch da, Halleluja, füllt doch alles aus. Ich glaube, weil wir immer wieder, auch wir heute mit dem Geist Gottes in unserem Leben, immer wieder vor Gott kommen müssen und sagen, Gott, es gibt da Bereiche in meinem Leben, da fühle ich ein Defizit. Und bitte füll das neu aus. Tu, was nur du tun kannst. Wir können den Heiligen Geist in unser Leben nicht hineintanken. Wir können nur kommen und sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Ich habe nichts, was ich dir anbieten kann, aber füll du mich neu. Füll du mich neu. Saul als König, ein anderer Mensch. Warum? Weil der Heilige Geist in ihm wirkte. Bis er Entscheidungen getroffen hat, wegen denen sich der Geist Gottes zurückgezogen hat. Es sogar später heißt, wenn David die Bühne betritt, dass Gott sogar einen bösen Geist auf Saul gelegt hat, damit er sich vollends aus seiner Position hinaus manövriert. Hey, sind wir dankbar, dass wir mit Jesus das Ticket haben für den Heiligen Geist, der nicht geht. Er sagt, ihr seid mein Tempel. In dir will ich wohnen. Und ich habe vor vielen Jahren habe ich mal ein Buch gelesen über die Eigenschaften des Heiligen Geistes und da war eine Eigenschaft und die Bibel beschreibt den Geist Gottes ja immer wieder auch als Taube. Und Tauben sind von Natur aus sehr schreckhafte Wesen. Das heißt, wenn ich schnell auf eine Taube zulaufen. Was macht die Taube? Sie fliegt weg. Und der Autor von diesem Buch hat gesagt, hey, stell dir vor, der Geist Gottes, das heißt, der Geist Gottes lagert auf deinem Leben oder soll auf deinem Leben lagern. Stell dir vor, er sitzt wie diese Taube auf deiner Schulter. Was für Bewegungen machst du? Machst du eher schnelle Bewegungen und machst mal hier und denkst gar nicht so richtig drüber nach? Oder versuchst du aus den Früchten des Geistes, Sanftmut, Friede, Freude und die Selbstbeherrschung und alle anderen heraus, zu sagen, ich überlege, welchen Schritt ich als nächstes mache. Warum? Weil ich um alles in der Welt verhindern möchte, dass der Geist Gottes von mir weht. Und wisst ihr, ich glaube, dass es Momente in unserem Leben gibt, wenn wir Schuld und Sünde in unserem Leben haben, wo sich die Herrlichkeit Gottes aus unserem Leben zurückzieht, die Kraft Gottes zurückzieht. Nicht die Liebe Gottes, die bleibt. Und die Entscheidung, die bleibt auch. Aber dieses Fruchtbringen und dieses einen Unterschied im Alltag machen, einen Unterschied durch die Kraft Gottes zu machen, kann. Und die Frage ist, und mit der möchte ich euch heute nach Hause schicken, wie wollen wir mit dem Geist Gottes umgehen? Wollen wir erleben, wie die Bibel über Saul sagt, er wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und er wird ein anderer Mensch? Und wir sagen, hey, wir gehen den Schritt weiter und sagen, ich will nicht nur für eine Zeit das erleben, wie ich ein anderer Mensch werde, sondern ich möchte wirklich ein anderer Mensch sein, damit die Kraft Gottes in meinem Leben bleibt. Damit Dinge passieren, damit er mich prophetisch gebraucht, damit er mich in Kraft gebraucht, in Vollmacht gebraucht. Wenn Kranke kommen und ich für sie bete, dass sie gesund werden. Nicht, weil ich so ein Superheld bin, sondern weil der Geist Gottes und die Herrlichkeit Gottes auf mir ruht und durch mich fließt. Amen. Ja, und Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für das, was du vorbereitet hast heute in unserem Leben. Bei allem, was wir sehen und was wir nicht sehen, Jesus. Danke, dass du einen Plan für jeden Einzelnen von uns hast. Danke, dass du ganz alltägliche Situationen gebrauchst, um uns mehr und mehr dorthin zu führen, wo du uns haben möchtest, Jesus. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst in deiner Fülle auf mein Leben und auf das Leben von jedem Einzelnen, der hier sitzt. Danke, Heiliger Geist, dass wir ein Bewusstsein entwickeln dürfen, wer du bist, wie du bist und dass du und deine Herrlichkeit es lieben, auf unserem Leben zu sein. Geist Gottes, ich bete, dass du uns Dinge aufzeigst in unserem Leben, die uns gerade daran hindern, dass wir diese volle Fülle erleben, Jesus. Und ich danke dir aber auch da, wo wir sie erleben, Jesus. Und ich bete, dass du uns bewahrst davor, dass wir Entscheidungen treffen, die dich verjagen können. Geist Gottes, erinnerst du immer wieder dran, wo du einfach gütig zu uns warst und gütig zu uns bist.